25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm hört ihr die Podcast-Serie Vielfalt leben in Ulm, wo wir immer einen Experten zu Gast haben. Heute geht es um die emotionalen Faktoren der Radikalisierung und ich begrüße als Expertin die Moema Smargo. Hallo, herzlich willkommen, Moema.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier heute sein darf und sprechen darf. Ich würde mich allerdings nicht unbedingt als Expertin für dieses Thema bezeichnen. Ich habe mich nur jetzt in den letzten Monaten mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Gut, du schreibst eine Masterarbeit drüber, also sage ich mal, bist du da bestimmt befähigt dazu. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wo du arbeitest, was du machst und wieso du dich gerade mit diesem Thema aktuell beschäftigst.
Genau, also ich studiere momentan noch mit dem Masterstudiengang Interkulturalität und Integration in Schwäbisch Gmünd und bin da jetzt fast fertig mit meiner Masterarbeit. Eben genau zu diesem Thema emotionale Faktoren der Radikalisierung. Und ich arbeite nebenher in dem Verein Inside Out. Der Hauptsitz davon ist in Stuttgart und wir machen Extremismus- und Radikalisierungsprävention, insbesondere für Jugendliche. Ich bin die Standortleiterin in Baden-Württemberg. Und ich koordiniere verschiedene Projekte, zum einen das Projekt X-Games und das Projekt Die letzte Mission und bin dann auch noch in anderen Projekten natürlich beteiligt, wie zum Beispiel dem Projekt Spielraum. Und genau, mache verschiedene Sachen in dem Verein, aber das sind so meine Hauptaufgaben, würde ich mal sagen, genau.
Genau, und jetzt geht es ja um die Radikalisierung und bevor wir dann da jetzt einsteigen, machen wir das mal ganz ordentlich mit einer Definition, damit sich überhaupt jeder ein Bild davon machen kann. Wenn wir jetzt über Radikalisierung reden, was wäre denn die Definition, die wir jetzt benutzen, auf die wir uns einigen können? Oder gibt es sogar eine quasi weltweit verbindliche Definition von Radikalisierung?
Ja, leider gibt es keine weltweit verbindliche Definition von Radikalisierung. Das wäre natürlich sehr praktisch. Es gibt leider sehr, sehr viele Definitionen, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, Radikalisierung zu beschreiben. Was man vielleicht vorneweg sagen muss, ist, dass Radikalisierung, also nicht jede Radikalisierung in Gewalt mündet. Aber in dem Fall, also ich spreche jetzt von Radikalisierung, die in Extremismus mündet und damit dann auch in Gewalt. Also Radikalisierung bedeutet in dem Fall dann die sukzessive Übernahme von extremistischen Deutungs- und Handlungsmustern, die eben, also die Ideologie dieser extremistischen Gruppe wird dann eben auch mit Gewalt durchgesetzt oder der Wunsch ist da, diese mit Gewalt auch durchzusetzen. Und im deutschen Kontext würde das jetzt bedeuten, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelehnt wird und natürlich auch, wenn möglich, dann deren Abschaffung sozusagen angestrebt wird.
Das bedeutet, es ist auf alle Fälle immer dieser Faktor Gewalt, der das ausmacht, das Ganze.
Genau, also wie gesagt, nicht immer, nicht jede Radikalisierung mündet in Gewalt, aber wenn wir eben von Radikalisierung im Kontext des Extremismus sprechen, dann kann man schon sagen, dass Gewalt zumindest legitimiert wird und normalerweise dann in Folge dann auch selbst ausgeübt wird.
Was gibt es denn jetzt, bevor wir zu den emotionalen Faktoren kommen, ganz generell für allgemeine Faktoren, die in diesen Radikalisierungsprozessen wichtig sind, eine Rolle spielen?
Ja, also da muss man vorher vielleicht auch nochmal sagen, dass Radikalisierung jetzt kein starrer Prozess, also kein starrer Phasenablauf ist sozusagen. Also man ist nicht zuerst in dieser Phase und dann wechselt man in der nächsten Phase, sondern jeder Radikalisierungsverlauf ist natürlich höchst individuell und kann deswegen auch nicht in starre Kategorien eingeordnet werden. Und genauso ist es eben auch mit den Radikalisierungsfaktoren. Also es spielen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle in Radikalisierungsprozessen. Bei manchen Personen oder Individuen löst der eine Faktor einen Radikalisierungsprozess aus, bei anderen Personen wiederum ein anderer. Also es ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren und man kann nie genau sagen, welcher Faktor jetzt letztendlich auslösend war für einen Radikalisierungsprozess.
Aber welche Faktoren untersucht man jetzt? Also wobei, welche Faktoren hat man jetzt im Verdacht, dass sie das quasi beschleunigen, das Ganze?
Ja, also ich würde das erstmal auf die drei Ebenen, Makro-, Meso-, Mikroebene einordnen, weil man dadurch eben ganz, ganz gutes Bild davon bekommt. Und so auf der Makroebene sind es Faktoren, die jetzt aus der Gesellschaft kommen, also wie zum Beispiel Prekarität oder Diskriminierung jetzt, die Personen durch die Gesellschaft sozusagen erleben und es kann auch nur ein Gefühl sein, also ich kann mich auch nur diskriminiert fühlen und das kann schon ein auslösender Faktor oder ein begünstigender Faktor sein für eine Radikalisierung. Genau, aber er wird eben von der Gesellschaft sozusagen ausgelöst oder tatsächliche Diskriminierung kann da auch eine Rolle spielen. Dann auf der Meso-Ebene kann man sagen, dass es persönliche Beziehungen sind, die Individuen oft in eine Radikalisierung treiben. Also wenn eine Person, die mir sehr nahe steht, bereits in einem Radikalisierungsprozess ist, dass ich dann dieser Person folge. Also die erzählt mir dann bestimmte Sachen und ich finde diese Person ganz toll und deswegen begebe ich mich auch in diese Gruppe. Das ist so ein Mechanismus oder ein Faktor, der jetzt vor allem auch erst in den letzten Jahren als sehr bedeutsam herausgestellt wurde. Genau, also dieses Bedürfnis auch nach Zugehörigkeit, ja, also viele Menschen in der heutigen Gesellschaft ist es ja auch leider so, dass sich viele Menschen eben nach Zugehörigkeit sehnen, weil sie eben keine spezielle Zugehörigkeit erfahren und da greifen dann eben solche extremistischen Gruppen, die eben genau diesen Zugehörigkeitsfaktor anbieten. Genau, und auf der Mikroebene kann man dann eben sagen, dass verschiedene Faktoren auch hier, zum Beispiel das Alter oder auch das Geschlecht, eine Rolle spielen können. Also man geht davon aus, dass eher jüngere Menschen sich tendenziell häufiger radikalisieren und tendenziell auch eher männliche Personen, so rum, genau. Und häufig auch mit relativ niedrigen sozioökonomischen Status, aber das ist auch, also das sind alles auch nur Hinweise oder mögliche Faktoren, die jetzt nicht immer eine Rolle spielen müssen.
Also genau, und auf diese, ja? Kommt dann auch noch die persönliche Veranlagung dazu, weil es ist ja so, externe Faktoren machen ja nicht jeden dann gleich radikal, ne?
Genau, also persönliche Veranlagung ist relativ schwierig, das als Faktor zu bestimmen, weil früher ist man davon ausgegangen, dass radikalisierte Individuen irgendwie krank sind, ja, irgendwelche psychischen Störungen aufweisen. Davon ist man inzwischen aber abgekommen. Also man sagt nicht mehr, dass jemand, der sich radikalisiert, in irgendeiner Weise krank ist. Das kann sein natürlich, aber ist in der Regel nicht so. Genau, deswegen ist man ein bisschen davon abgekommen, eben zu sehr auf dieses, zu sehr Individuen zu pathologisieren, sondern tatsächlich mehr diese ganzen Umstände, in der sich ein Individuum bewegt, mit einzubeziehen. Also eben dann auf der Makro-, Meso- und Mikroebene. Also genau, es gibt sicherlich bestimmte Sachen, die dann irgendwie nochmal zusätzlich, ja, wenn ich jetzt irgendwie problematische Sozialisationserfahrungen habe, dann kann das sich natürlich auch wieder auf meine Persönlichkeit auswirken und kann dann auch wieder dazu führen, dass ich mich radikalisiere. Aber es ist nicht so, dass sich jeder, der irgendwie schwierige Sozialisationserfahrungen hat, sich radikalisiert.
Okay, sind es die allgemeinen Faktoren oder spielen da noch weitere eine Rolle?
Also es gibt natürlich noch viele weitere, aber ich denke mal, das sind so die wichtigsten, um so einen Überblick zu bekommen, wie das zusammenhängt, diese Faktoren.
Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den emotionalen Faktoren. Das ist ja der Schwerpunkt deiner Arbeit. Warum sind die überhaupt so, sind die wichtiger als die anderen oder warum hast du dich auf diese gerade spezialisiert?
Ja, also bei den Emotionen ist es so, dass die nicht wichtiger sind als andere Faktoren, aber dass sie in all, also eigentlich jeden dieser Faktoren begleitet. Also Emotionen sind immer dann vorhanden, wenn ich irgendwie einen Entscheidungsprozess treffe oder auch irgendwie denke. Ja, also Emotionen kann man nie getrennt von Kognition betrachten. Deswegen spielt Emotion immer eine Rolle. Egal, ob ich mich jetzt diskriminiert fühle, dann löst es bestimmte Emotionen in mir aus, die meinen Entscheidungs- oder Handlungsverlauf beeinflussen. Also deswegen ist es ein sehr wichtiger Faktor, aber ich würde ihn jetzt trotzdem nicht über die anderen stellen. Nur war es eben in der Vergangenheit so, dass sich sehr wenige Wissenschaftlerinnen mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und jetzt erst in den vergangenen Jahren dieser Faktor ein bisschen stärker in den Blick der Wissenschaft gerückt ist. Allerdings gibt es immer noch sehr, sehr wenig Forschung dazu, weshalb ich jetzt auch nicht hier wahnsinnig viel dazu sagen kann. Aber also was ich herausgefunden habe, ist eben, dass die sogenannten moralischen Emotionen eine sehr, sehr große Rolle spielen in Radikalisierungsprozessen. Und zwar sind moralische Emotionen entstehen vor dem Hintergrund der eigenen moralischen Vorstellungen. Also zum Beispiel, ich hasse jemanden aufgrund meiner eigenen moralischen Vorstellungen. Ich schäme mich aufgrund, also vor dem Hintergrund meiner eigenen moralischen Vorstellungen. So. Also das sind diese moralischen Emotionen, die eine sehr, sehr große Rolle spielen in Radikalisierungsprozessen. Vor allem, wenn eben diese moralischen Emotionen durch andere Personen oder Gruppen missachtet werden. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand beschämt mich, ja, dann ist das auch eine moralische Emotion und dann fällt es mir leichter, diese Gruppe auch, also diese Person oder die Gruppe, zu der diese Person zugehörig ist, auch auszugrenzen. Und indem ich diese kollektiven Emotionen auch innerhalb meiner Gruppe erlebe, also zum Beispiel meine extremistische Gruppe, die fühlen alle die Liebe zu irgendeiner bestimmten Person, dann stärkt es meine Gruppe, aber es grenzt natürlich auch ganz strikt nach außen ab. So, das ist erstmal so, was man innerhalb von extremistischen Gruppen eben sehen kann. Und dann kann man sehen, dass zum Beispiel, also jetzt wieder auf Radikalisierungsprozesse stärker bezogen, dass der Bedeutungsverlust beispielsweise einer Person ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein kann. Und das sind solche Mechanismen, die sehr, sehr stark emotional geprägt sind, die dann eben auch Einfluss auf meinen Radikalisierungsprozess haben. So ganz grob mal.
Das heißt, der stärkste Faktor ist dieser moralische Faktor.
Genau, also diese moralischen Emotionen, die sind ganz, ganz wichtig in diesen Radikalisierungsprozessen.
Wo kommen denn diese moralischen Vorstellungen her? Gibt es da auch fest umschriebene Zuordnungen oder ist es individuell verschieden und zufällig, wie man die Moral entwickelt?
Also die Moral ist sehr, sehr stark kulturell geprägt natürlich. Also Kultur ist natürlich ein schwieriger Begriff, deswegen bleibe ich da jetzt ein bisschen schwammig. Aber in jedem Kulturraum, sage ich mal, gibt es bestimmte moralische Vorstellungen. Und in unserer pluralen Gesellschaft hat sich das auch sehr ausdifferenziert. Also es gibt nicht mehr diese einen moralischen Vorstellung, nach dem wir uns alle richten müssen, sondern es gibt so grobe Richtlinien, sage ich mal, unter die wir uns schon auch unterordnen, aber darunter gibt es dann eben ganz viele so Splittergruppen, sage ich jetzt mal. Und wenn das führt natürlich auch dazu, dass ich mich selber schwerer verorten kann. Also dass ich vielleicht auch gar nicht richtig weiß, was sind eigentlich meine moralischen Vorstellungen. Und so eine extremistische Gruppe kann mir dann eben ganz genaue Anweisungen oder Muster vorgeben, die ich dann befolgen kann und in die ich mich dann einsortieren kann. Und das gibt mir natürlich, das ist natürlich sehr sinnstiftend und gibt mir dann auch wieder das Gefühl, zugehörig zu sein.
Und deshalb sind auch Jugendliche da eher jetzt gefährdet, weil die natürlich noch eher auf dieser Sinnsuche und in der Orientierungsphase sind. Ist es korrekt?
Richtig, genau. Also bei Jugendlichen ist es eben so, dass diese eben in diese Orientierungs- und Sinnsuchenphase sind, so rum, genau. Und deswegen sehr schnell oder gerne eben von solchen extremistischen Angeboten angesprochen werden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jede Jugendliche sich irgendwie radikalisiert, aber viele Jugendliche erleben Radikalisierung zumindest im Kleinen in ihrer Jugendzeit. Ist nicht immer problematisch, aber genau wenn ich dann eben auf solche Angebote hereinfalle, ja, da gibt's dann eben auch sehr stabile Emotionskonzepte, die mir angeboten werden. Und wenn ich selber überhaupt nicht weiß, wie ich mich verorte, wo ich zugehörig bin, wenn ich mich gedemütigt fühle von der Gesellschaft, diskriminiert fühle von der Gesellschaft, dann zieht mich so ein Angebot von so einer extremistischen Gruppe natürlich sehr an. Einfach auch, weil es mir dann emotionale Sicherheit gibt und emotionale Regeln sozusagen, die ich dann auch befolgen kann. Also ich weiß, über was ich mich freuen kann. Ich weiß, wen ich hassen muss. Ich weiß, wen ich lieben kann. So diese ganzen Regeln bieten mir dann extremistische Gruppen an, die ich dann auch befolgen kann.
Merkt man das dann, wenn man da so reinrutscht, oder gibt es da zunächst mal gewisse Hemmungen, weil wenn es ja auch oft mal mit Gewalt verbunden ist, das ist ja was, was die meisten Leute eigentlich am Anfang mal ablehnen. Wie weißt du das, wie das dann die Leute empfinden, wann die irgendwelche Grenzen überschreiten, oder ist es ein Prozess, dass man das gar nicht selber mitbekommt, weil man nach und nach da reinrutscht?
Also genau, es ist eigentlich so, dass Radikalisierung nicht sehr bewusst stattfindet, zumindest in den meisten Fällen. Also wenn ich mich jetzt zu einer bestimmten Gruppe hinwende, dann weiß ich ja oft gar nicht, dass ich mich jetzt vielleicht bereits in einer anfänglichen Radikalisierung befinde. Und natürlich gibt es Hemmungen, irgendwie Gewalt zum Beispiel auszuüben, aber umso weiter ich in diesem Radikalisierungsprozess voranschreite, umso mehr werden mir diese Hemmungen ja auch ausgetrieben, indem mir diese Ideologie ja vorgelebt wird, indem mir gesagt wird, ja, aber du musst halt auch Opfer bringen, wenn du dazugehören willst, und wir müssen doch alle zusammenarbeiten, weil dieser eine Feind, den müssen wir ja bekämpfen. Und also da wird ja so ein intensives Brainwashing betrieben, dass ich ja selbst denke, dass das richtig ist. Also ich, wenn ich in diesem Radikalisierungsprozess bin, ich denke ja nicht, oh, ich mache hier gerade ja aber schlimme Sachen, sondern ich denke, ich kämpfe für die richtige Sache. Und das ist ja auch das Gefährliche. Genau.
Das bedeutet, die Leute sind dann auch wirklich davon überzeugt, das Richtige und Gute zu tun, und die etwas härteren Maßnahmen, die rechtfertigen das Ganze, weil sie ja wirklich überzeugt sind, dass sie im Recht sind.
Genau, also das ist natürlich auch nicht immer der Fall, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt ja dann auch Personen, die irgendwie schon relativ am Anfang merken, okay, irgendwas läuft hier schief, ich muss da wieder raus, oder auch Leute, die irgendwie 20 Jahre in einer extremistischen Gruppe waren und dann irgendwann merken, ich das irgendwie reflektieren können und merken, das geht so nicht, und ich muss da aussteigen. Aber normalerweise, klar, sind die Personen, die sich in diesem Prozess befinden, ja so überzeugt von ihrem Tun und ihren Denkmustern, dass sie das gar nicht unbedingt hinterfragen. Und umso länger ich natürlich in diesem Radikalisierungsprozess bin, umso schwieriger ist es dann natürlich auch wieder rauszukommen. Weil wenn ich bestimmte Taten dann auch schon begangen habe, dann ist es zurück natürlich noch viel, viel schwieriger, als wenn ich jetzt vielleicht mir erstmal keine Ahnung, irgendwie einen Vortrag angehört habe, in dem es um die Rassenlehre geht oder so. Also es ist Umso weiter ich in diesem Prozess voranschreite, umso schwieriger ist es natürlich auch wieder auszusteigen.
Jetzt arbeitet ihr ja auch mit Aussteigern und ihr macht ja auch Präventionen mit Jugendlichen. Wie kann man das jetzt, was du uns erzählt hast mit diesen emotionalen Faktoren, wie kann man das in der Präventionsarbeit einsetzen? Nützt es diese Kenntnis da einem? Gibt es da gewisse Tipps und Kniffe, die man anwenden kann, wo man dann den Zugang wieder bekommt?
Also dazu muss ich sagen, dass wir nicht in der Deradikalisierungsarbeit tätig sind. Also wir machen hauptsächlich Primärprävention. Also unsere Zielgruppe ist sehr offen. Wir sprechen sozusagen die komplette Gesellschaft an und versuchen, diese aufzuklären über diese Mechanismen in Radikalisierungsprozessen, wie schnell das gehen kann. Genau, und da ist unsere Zielgruppe eben primär Jugendliche, weil die ja eben auch so gefährdet sind oder auch junge Menschen, junge Erwachsene. Aber wir versuchen eben die Resilienzkräfte der Jugendlichen zu stärken. Also wir schauen zum einen, dass wir sie aufklären über Radikalisierungsprozesse. Ja, wir wollen nicht irgendwie einen Vortrag halten oder so, sondern machen das auch über das eigene Empfinden, das eigene Erleben. Also wir bringen die Jugendliche in bestimmte Prozesse, in denen sie selbst erleben, wie es zum Beispiel ist, radikalisiert zu werden. Und dann arbeiten wir das gemeinsam auf, durch verschiedene Übungen oder dann eben auch im Austausch mit den Jugendlichen, um dann die Resilienzkräfte der Teilnehmenden zu stärken, damit sie dann eben vor dieser emotionalen Überwältigung, die ja durch extremistische Gruppen praktiziert werden, auch geschützt sind. Das ist nicht so einfach zu erklären, aber gerade auch dadurch, dass wir eben dann mit Emotionen arbeiten, entsteht auch eine ganz andere Bindung mit den Jugendlichen, was dann wiederum auch einen viel größeren Austausch natürlich fördert. Also wenn ich mich einer Person irgendwie emotional auch ein Stück weit verbunden fühle, dann kann ich mit dieser Person auch in einen ganz anderen Austausch treten, als wenn ich mich einfach vorne hinstelle und einen Vortrag halte und keinerlei Beziehung zu diesen Teilnehmenden, zu diesen Jugendlichen habe.
Also ist die persönliche Ebene sehr wichtig. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger und anstrengender, weil ich dann individuell mit jedem ein Gespräch führen muss. Jetzt hast du gesagt, dass diese moralische Emotion sehr, sehr wichtig ist. Gebt ihr dann in diesen Gesprächen neue moralische Instanzen vor oder ganz generell, wo kann man jungen Leuten Orientierung bieten? Wo können sie sich sozusagen gut, positiv moralisch orientieren?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, weil man immer in so einem Balanceakt ist in der Präventionsarbeit. Also einerseits muss man natürlich aufpassen, dass man die Lebenswelt der Jugendlichen nicht abwertet, also jetzt nicht sagt irgendwie das und das ist schlecht, was ihr denkt oder tut oder wie auch immer, und ihnen dann sagt, hallo, aber hier die Demokratie, die ist ganz toll, werdet doch mal demokratisch, sondern man muss eben, deswegen ist unser Ansatz eben, Aufklärungsarbeit mehr zu betreiben. Also wir zeigen, wie diese Prozesse funktionieren, damit die Jugendlichen dann selber in so einen Denkprozess kommen und sich überlegen, inwieweit ist das vielleicht ein gutes Konzept oder vielleicht auch kein so ein gutes Konzept, in dem ich mich da befinde oder was ich interessant finde oder wie auch immer. Es soll jetzt auch gar nicht heißen, dass alle Jugendlichen irgendwie extremistisch orientiert sind oder irgendwelche radikalen Tendenzen haben, auf gar keinen Fall. Aber natürlich hört man manchmal Dinge oder wissen einfach auch, dass Jugendliche eben anfälliger sind und deswegen versuchen wir vor allem eben Aufklärungsarbeit zu leisten, ohne die Jugendlichen abzuwerten oder zu stigmatisieren oder wie auch immer. Und das ist sehr, sehr schwierig
natürlich. Man muss also den Partner als volle Kraft akzeptieren als gleichwertigen Partner und kann schlecht ihm etwas aufzwingen, sondern die Erkenntnis muss von ihnen selber kommen und ihr stoßt dazu Prozesse an und gebt Beispiele, dass sie dann selber daran erkennen, welche moralische Instanz möchten sie folgen oder im Umkehrschluss, was würde das bedeuten, wenn man jetzt ihre extremistische Einstellung ganz zu Ende denken würde für die Gesellschaft. Und aus diesen Prozessen heraus sollen dann die Jugendlichen zu neuen Denkprozessen angestoßen werden.
Genau, perfekt zusammengefasst.
Sehr schön. Jetzt nochmal eine Frage, weiß ich, ob du dich damit beschäftigt hast. Kommt es einem so vor, das ist natürlich immer so die gängige These, dass wir jetzt in einer radikaleren Gesellschaft leben? Oder ist es medienbedingt? Oder auch welche Rolle spielen die Medien? Weil jetzt hat man ja auch viel, viel mehr Beispiele. Früher war das doch bestimmt sogar etwas schwieriger, sich zu radikalisieren. Da habe ich ja so Gleichgesonnene viel weniger gefunden.
Ja, da bin ich jetzt wirklich keine Expertin für. Aber also man kann schon sehen, dass es insgesamt radikalere Tendenzen gibt in unserer Gesellschaft oder auch weltweit. Und gerade im Rechtsextremismus und im islamistischen Extremismus sind zumindest in Deutschland sehr, sehr hohe Rekrutierungserfolge zu verzeichnen. Also man sieht ja zum Beispiel am jährlichen Verfassungsschutzbericht sieht man auch die steigende Anzahl dieser Straftaten, die in diese Richtung eben gehen. Und natürlich, das Internet bietet dafür natürlich eine sehr gute Plattform. Also früher musste ich mich in diese entsprechenden Gruppen, die mussten mich ja erstmal finden sozusagen, damit ich dann in diesen Radikalisierungsprozess gekommen bin. Heutzutage ist es natürlich viel einfacher. Ich kann mich jederzeit und überall irgendwie radikalisieren, irgendwelchen bestimmten Gruppierungen anschließen. Ich möchte damit jetzt keine irgendwie Verteufelung des Internets betreiben. Genau, aber natürlich ist es ein wichtiges Medium inzwischen geworden, das natürlich auch ganz gezielt von extremistischen Gruppen benutzt wird, um Menschen zu rekrutieren. Also ich meine, früher war es so, dass gerade im ländlichen Raum ja auch rechtsextremistische Strömungen sehr, sehr stark waren, weil eben dieses Angebot vorhanden war. Ja, also es gab jetzt keine großartig anderen Angebote im ländlichen Raum, jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und deswegen ist diese Hürde, mich dieser Gruppe sozusagen anzuschließen, natürlich auch viel geringer. Und heute kann ich mich jederzeit an jedem Ort ganz, ganz vielen verschiedenen extremistischen Gruppen anschließen oder mich denen zuwenden.
Das macht es natürlich dann für diese Gruppen leichter. Aber geändert hat sich ja generell nichts, dass dann Jugendliche vulnerabel sind und auf der Sinnsuche dafür anfällig sind. Das ist ja schon immer so gewesen, ne?
Ja, also da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, weil diese Forschung tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig alt ist. Weil gerade, also zu Rechtsextremismus gibt es schon länger Forschungen, aber zum islamistischen Extremismus gibt es eigentlich erst Forschungen seit dem 11. September 2001. Und deswegen ist da noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf auch da. Deswegen, ich habe jetzt auch ja die ganze Zeit sehr allgemein von Radikalisierungsprozessen gesprochen, ohne jetzt auf die bestimmten extremistischen Ausprägungen einzugehen. Aber auch da kann man natürlich sagen, dass es zwischen diesen extremistischen Gruppen schon auch sehr viele Parallelen gibt, wie diese arbeiten. Und deswegen kann ich auch in der Präventionsarbeit eigentlich ganz gut darauf reagieren, weil ich jetzt nicht für jede extremistische Ausprägung ein anderes Angebot brauche, sondern diese Faktoren, die da eine Rolle spielen, sind sehr, sehr ähnlich.
Das heißt, letztendlich wissenschaftlich betrachtet, sind dann die Inhalte für die Prozesse egal? Also ob einer jetzt linksradikal, rechtsradikal oder radikal-islamistisch wird, ist natürlich vom inhaltlichen Ausprägungen und von den Kontaktpersonen anders, aber von den Prozessen, die ihr durchlebt und von dem Ansatz in der Prävention ändert sich daran nichts.
Ja, also ganz, ganz grob gesagt kann man das so sagen. Es gibt natürlich Unterschiede, aber diese allgemeinen Faktoren, Mechanismen ähneln sich sehr. Aber das muss man schon auch mit Vorsicht noch betrachten, weil es eben bisher noch relativ wenig Forschung dazu gibt. Aber gerade bei Inside Out arbeiten wir deswegen auch mit phänomenübergreifenden Ansätzen, weil wir eben ja selber zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass die Radikalisierungsfaktoren in allen Phänomenbereichen sich sehr ähneln und wir deswegen auch diese Angebote machen können. Und dann ist es natürlich auch einfacher für uns, weil wir niemanden stigmatisieren. Also wenn wir jetzt in eine Klasse gehen und wir sprechen nur über islamistischen Extremismus oder nur über Linksextremismus, dann ist natürlich immer die Gefahr da, dass einzelne Gruppen sich stigmatisiert fühlen. Und durch diese phänomenübergreifenden Ansätze passiert das eben nicht so schnell. Und das ist ganz gut, ja, das hilft.
Sehr gut, dann haben wir wohl noch ein bisschen Weg zu gehen, wenn du sagst, das Ganze ist erst im Beginn, diese Forschung der emotionalen Faktoren in der Radikalisierung. Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Moema Smargo von Inside Out, die an der FH Schwäbisch Gmünd ihre Arbeit über die emotionalen Faktoren der Radikalisierung schreibt und jetzt in der vergangenen halben Stunde bei unserem Podcast Rede und Antwort stand. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Tschüss.
Tschüss, danke. 25 Jahre.
Free FM. Radioaktiv. Wir wollen weiter strahlen. Freie Radios sind aus sozialen Bewegungen entstanden. Gegen AKWs, Startbahn West und Pershing 2 Stationierung engagierten sich viele Menschen. Die großen Medienhäuser hatten die Breite der Bewegung unterschätzt und wenig bis gar nicht berichtet. Deshalb waren die BürgerInnen sauer und gründeten Piratensender. Sie kämpften zuerst für die Legalisierung und dann für eine flächendeckende Verbreitung des Bürgerradios. Vorreiter war vor allem Radio Dreieckland in Freiburg. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, diese Rolle einnehmen zu können. Ein Verbreitungsweg über UKW und in naher Zukunft DAB+ ist für uns unabdingbar. Macht mit, rettet eure Themen und werdet Mitglied.
Radio Free FM 102.6% Music.